Ja, dann auch noch mal ein schönes Hallo von meiner Seite. Schön, dass ihr alle hier seid. Ganz kurz zu mir. Ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Randos. Sucht euch irgendein Pronomen aus. Alle sind richtig. Ich mache Dinge in öffentlicher Verwaltung mit Recht und davon ca. 8 bis 9 Jahre im Datenschutzrecht. Und weil ich im öffentlichen Dienst arbeite, muss ich auch leider sagen, alle Ansichten hier sind natürlich meine privaten. Ich habe heute ein volles Programm für euch mitgebracht. Und zwar möchte ich mit euch einen kleinen Crashkurs durchgehen. Einmal über die Grundsätze der DSGVO, dann zu der Frage, welche betroffenen Rechte ihr habt, wie ihr die richtig durchsetzt, was ihr für Beschwerde und möglicherweise auch Schadensersatzansprüche habt. Und zum Schluss, wenn wir das alles durchhaben, dann hoffentlich in einer Stunde, gebe ich euch noch ein paar praktische Tools und Quellen für den Alltag mit. So, wie komme ich zu diesem Vortrag? Wie kam mir die Idee? Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail erhalten, vor ein paar Monaten war das jetzt, von einer Zeitung. Ich habe sie jetzt mal abgekürzt, anonymisiert, S.Z. Kennt ihr sicher nicht. E-Mail, letzte Chance, 10 Wochen für nur 10 Euro. Schön, okay. Gut, da ärgert man sich. Ich habe dann ganz kurz auf den Abbestellen-Link geklickt, habe ein Löschgesuch an den Datenschutzbeauftragten der Zeitung geschickt und dachte mir, damit hat sich das erledigt. Dann habe ich noch 4, 5 weitere letzte Chancen bekommen. Und die Zeitung dachte auch am Wochenende an mich. Und an Feiertagen. Und ja, an allen anderen Tagen eigentlich auch. Also, mittlerweile sind dann auch schon 3 Monate vergangen. Ich hatte 2 Mal an die Datenschutzbeauftragten gesendet, habe keine Antwort bekommen und wurde langsam ein bisschen wütend. Dann habe ich mir mal die E-Mails etwas genauer angeschaut. Und da habe ich diesen Code hier gefunden. Wer das jetzt nicht erkennt, das ist ein Bild, was automatisch mit dem Aufruf der E-Mail geladen wird. Ein unsichtbarer Tracking-Pixel, der mit einer privaten URL dann sagt, ja, diese Person hat diese E-Mail geöffnet. Aus meiner Sicht darf sie das nur mit Einwilligung machen. Ich möchte jetzt der SZ hier keine Verstöße ankreiden. Es kann sein, dass ich auch mal zu viele Chunk getrunken habe und dann irgendwie die Einwilligung gegeben habe, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon Probleme habe und ich kenne mich mit dem Thema aus, dann würde ich gerne auch dieses Wissen auch an euch weitergeben und hoffe, dass wir da vielleicht eine kleine Armee aufbauen und etwas die Unternehmen dazu auffordern, die Rechte besser einzuhalten. Ich würde mit euch gerne mal mit den Begriffsbestimmungen anfangen. Was sind personenbezogene Daten? Wer würde sagen, euer Name ist ein personenbezogenes Datum? Gut, fast alle Hände. Eure Nickname? Ja, auch alle richtig. Eure IP-Adresse? Okay, die meisten wissen es, sehr gut. Also es ist tatsächlich grundsätzlich ein personenbezogenes Datum. Wie sieht's aus mit euren Daten in einem LLM-Trainingsset? Wer würde sagen, personenbezogene Daten? Ja, so 80%. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte sagt nein. Steht damit aber ziemlich auf weitem Feld alleine. Die meisten Datenschutzbehörden sagen ja. Ich komme zu den LLMs später nochmal öfters. So, personenbezogene Daten sind also die, mit denen eine Person identifiziert werden kann oder identifizierbar ist. Und die sind in euch als betroffene Person drin. Auf der anderen Seite gibt es dann die Verarbeiter. Die Verarbeiter suchen sich die Zwecke aus, für die sie diese Daten speichern und verarbeiten. Und sind eure primären Ansprechpartner, wenn ihr eure Rechte geltend machen wollt. Die meisten Verarbeiter benutzen dann noch sogenannte Auftragsverarbeiter. Die Auftragsverarbeiter handeln ausschließlich auf Weisungen und dürfen jetzt nicht diese Daten für eigene Zwecke benutzen, sondern eben nur für das, wofür sie vom Verarbeiter beauftragt wurden. Zum Beispiel Webhosting oder E-Mail-Kampagnen. Sachlich fallen alle automatisierten, halbautomatisierten oder dateibezogenen Verarbeitungen unter die DSGVO. Ausnahmen gibt es mehrere. Ich gebe euch mal 2 bekannte Beispiele. Zum einen rein persönliche Tätigkeiten. Wenn ihr hier eine private Homepage habt und dort keine Werbebanner oder Abo-Modelle habt, dann fällt das nicht unter die DSGVO. Auch nicht unter die DSGVO fällt, wenn es um hoheitliche Kriminalitätsbekämpfung geht. Und daneben gibt es noch die sogenannte E-Privacy-Richtlinie, die kennt ihr von den Cookies. Die kommt dann an, wenn auf den Endgeräten der Nutzerin bei Telekommunikationsangeboten Daten gespeichert werden. Räumlich ist es auch sehr weit. Entweder der Verarbeiter sitzt selber in der EU, dann fällt er auf jeden Fall unter die DSGVO. Oder zweiter Fall, ihr seid in der EU und der Verarbeiter gibt außerhalb, zum Beispiel USA, China, euch einen Service oder ein Angebot oder eine Ware an euch weiter. Das ist das sogenannte Marktortprinzip und dann greift auch die DSGVO. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ansonsten könnten sich Verarbeiter einfach außerhalb der EU setzen und sagen, das gilt für uns nicht, das geht hier also nicht. Und als letztes haben wir noch sowas wie diplomatische und konsularische Vertretung eines Mitgliedstaates. Das habe ich jetzt der Vollständigkeit halber mal aufgeführt. Das sind die Grundsätze der DSGVO. Ich gehe die jetzt mit euch nicht alle durch, keine Sorge. Ihr werdet hier aber diese Begriffe, die ihr seht, auf jeden Fall noch mal gleich während des Vortrags öfters sehen. Insbesondere zum Beispiel die Datenminimierung, dass also die Menge der Daten auf das notwendige Maß beschränkt ist, für die sie erfasst werden. Oder Speicherbegrenzung, dass die Daten nur so lange gespeichert werden dürfen, wie sie tatsächlich benötigt werden. Da kommen wir später auch noch mal jeweils bei den einzelnen betroffenen Rechten drauf. Die Rechenschaftspflicht bedeutet, dass all das, was ihr darüber seht, auch von den Unternehmen dokumentiert werden muss, dass sie das einhalten. Das soll abgeschafft werden. Vielleicht kennen einige aus dem Raum noch diese Person. Axel Weber vom Zensurüberrecht. Personen wie er und andere sind der Ansicht, dass die DSGVO kleine und mittlere Unternehmen überfordert und möchte diese Rechenschaftspflichten unter anderem abschaffen. Ich sehe das als eine große Gefahr an, denn ich glaube, wenn die Unternehmen nicht dokumentieren, was sie machen, dann halten sie aus meiner Sicht wahrscheinlich auch nicht die Rechte an sich ein. Ich hoffe, dass das im Sande verlaufen wird. Momentan sieht es tatsächlich so aus. So, das war jetzt der Crashkurs. Jetzt gehen wir mal zum ersten Recht, und zwar dem Recht auf Auskunft. Das ist für mich somit das wichtigste Recht, was ihr habt. Da kriegt ihr nämlich auf eure Anfrage zwei Antworten, grob gesagt. Die erste ist, werden Daten von euch verarbeitet, ja oder nein? Und ja, wenn das der Fall ist, dann kriegt ihr hier einen großen Katalog von Informationen. Zu welchem Zweck werden sie verarbeitet? Welche Datenkategorien werden verarbeitet und wie lange oder würden sie zum Beispiel an ein Drittland übermittelt? Es gibt auch Grenzen der Auskunft. Darunter fallen zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum oder Datenschutzrechte anderer Personen. Ich habe hier ein schönes Beispiel mitgebracht, ein Zitat. Eine Suchaktion hinsichtlich Patientenakten in einem Klinikumsbunker voller ungeordneter Stapel und Kartons gilt als zumutbar. Also was ihr hier sehen könnt, die Unternehmen, die Verarbeiter können sich sehr schlecht aus euren Rechten rausreden. Die Grenze ist extrem hoch. Ein weiterer Sonderfall sind Prüfungsunterlagen. Das ging tatsächlich durch mehrere Gerichte hin und her. Stellt euch vor, ihr habt Uniprüfungen und ihr wollt eure Ausarbeitungen haben. Ausarbeitungen, haben die Gerichte entschieden, sind personenbezogene Daten. Ebenso Prüferbewertungen, Prüferkommentare, die könnt ihr kostenlos bekommen. Sachverhalt der Klausuren, da geht es hin und her. Manche Gerichte sagen, ohne den Sachverhalt versteht man die Ausarbeitungen nicht, deswegen müssen sie dazu gemacht werden. Manche sagen, der Sachverhalt gehört nicht dazu und kann geschützt werden. Probiert's aus. Ich meine, die Rechte sind kostenlos. Probiert's mal aus, wie eure Uni zum Beispiel reagiert, wenn ihr so eine Anfrage stellt. Aber selbst wenn ihr irgendwie an eure Grenzen stößt mit dem Auskunftsrecht, es gibt auch noch andere Anspruchsgrundlagen. Zum Beispiel, wenn ihr mit Behörden arbeitet, habt ihr Anspruch auf Akteneinsicht nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Oder wenn es nicht um eure eigenen Daten geht und ihr wissen wollt, wie eure Landesregierung oder die Bundesregierung arbeitet, dann gibt es in den meisten Bundesländern, Grüße gehen nach Niedersachsen raus, da gibt es keins, aber in den meisten Ländern gibt es ein Landesinformationsfreiheitsgesetz und auch ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Wenn ihr da Inspiration haben wollt, schaut da gerne mal auf die Seite Frag den Staat. Das nächste Recht, was ich euch vorstellen möchte, ist das Recht auf Vergessen. Ich habe euch ja vorhin schon die Datenminimierung gezeigt. Das heißt, der Grundsatz ist, Verarbeitung darf nicht unbegrenzt sein und darf nur so lange benutzt werden, wie sie tatsächlich erforderlich ist. Und das Recht auf Vergessen ist tatsächlich ein Recht, was in den Medien am meisten besprochen wurde. Denn es gab immer wieder Fälle, wo eine Person gesagt hat, ich habe in einem Newsartikel, wurde über mich berichtet, dass ich vor 10 Jahren ein Verbrechen begangen habe, das soll doch bitte aus den Suchergebnissen und aus der Newsseite verschwinden. Und da muss dann abgewägt werden. Auf der einen Seite die betroffenen Rechte und auf der anderen Seite die Interessen der journalistischen Medien zu berichten. Und tatsächlich, diese Abwägung ist dann zugunsten der Betroffenen ausgefallen durch die DSGVO und solche Artikel müssen dann in der Regel nach einer angemessenen Zeit auch gelöscht werden. Das Recht besteht also, wenn die Daten nicht mehr erforderlich sind, zum Beispiel wenn der Service fertig abgeschlossen worden ist, wenn ihr eure Einwilligung widerruft, wenn ihr Widerspruch einlegt, zum Beispiel gegen die Direktwerbung, oder wenn die Verarbeitung, das ist offensichtlich von Anfang an unrechtmäßig war, dann müssen die Daten natürlich erst recht gelöscht werden. Eine kleine Warnung an euch noch. Viele, viele Account-Systeme haben jetzt mittlerweile so einen schönen roten Button, wo drauf steht Account löschen. Versteht mich nicht falsch, ich begrüße das ausdrücklich. Das ist toll, das erleichtert euch bei der Wahrnehmung eurer Rechte. Aber passt da bitte auf, wenn es euch wirklich wichtig ist, dass Daten gelöscht werden, würde ich euch empfehlen, nicht diesen Button zu klicken, oder ihr könnt ihn gerne klicken, aber zusätzlich noch ein Löschungsgesuch an dieses Unternehmen senden. Der Grund ist, diese Prozesse sind meistens sehr schlecht organisiert. Meistens wird dann nur eure Daten aus einem einzelnen System gelöscht, aber in 10 weiteren Systemen oder irgendwelchen Excel-Listen auf irgendwelchen lokalen PCs im Betrieb sind sie noch drin. Stellt ein amtliches Löschgesuch, dann müssen sie tatsächlich überall mal schauen und alle eure Daten rauslöschen. Damit fahrt ihr am sichersten. Genau. Recht auf Vergessen heißt auch, wenn die Daten gelöscht würden, dann muss das Unternehmen auch sicherstellen, dass sie aus Suchergebnissen und Ähnlichem verschwinden. Und dein Löschgesuch kann nur aus bestimmten Fällen, die ihr hier seht, abgelehnt werden. Wichtig zum Beispiel die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Da fällt zum Beispiel drunter, dass so etwas wie Rechnungsdaten 8 Jahre noch gespeichert werden. Oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen. Wenn ihr Ansprüche stellt, dann wird es sehr oft sein, dass dann das Unternehmen sagt, ja, wir löschen die Daten erst nach 3 Jahren, denn wir wissen ja nicht, ob du uns noch verklagst. Das ist angemessen, das dürfen sie machen. Aber die Daten müssen dann tatsächlich auch beschränkt werden auf diese Speicherung und dürfen nicht für andere Zwecke noch benutzt werden. Und dann nochmal ein Beispiel zu KI-Training. Es gab jetzt in den letzten Monaten mehrere Artikel, die habe ich euch mitgebracht. Verbraucherzentrale warnt vor eBay-Änderungen. Bis zum 21. April können sie widersprechen. Oder Meta. User können Datennutzung heute noch widersprechen. Tagesschau. Ich habe das tatsächlich auch geteilt, diese Warnungen. Und es gab dann einige Rückmeldungen im Fediverse, die gesagt haben, ja, das ist doch Alarmismus. Du kannst doch nach den Fristen ebenfalls noch löschen. Naja, schauen wir mal. Im Gesetz steht drin, der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nach Widerspruch nicht mehr. Gut. Aber jetzt ist die Frage, können eure Daten, wenn sie erstmal in einem Trainingsmodell drin sind, wieder geordnet gelöscht werden können? Nach meiner Laienansicht ist das nicht der Fall. Was in der Regel gemacht werden kann, ist, dass dann im Output ein Filter gesetzt wird, dass über die Person X nicht geredet werden darf. Aber die Relationen aus euren Facebook-Posts, ich hoffe, jetzt hat keiner von euch Facebook, aber das ist jetzt ein Beispiel, können natürlich dann aus diesem Modell nicht mehr rausgelöscht werden, ohne dass dieses Modell komplett neu trainiert wird. Das heißt, wenn solche Fristen bestehen, ich würde euch raten, nehmt sie wahr, um sicherzugehen, dass eure Daten möglichst nicht verarbeitet werden in diesen Modellen. Als nächstes kommen wir zum Recht auf Korrektur. Das Recht auf Korrektur tritt ein, wenn eure Daten falsch sind, wenn die Daten unvollständig sind oder wenn sich eure Daten nachträglich geändert haben. Grundsätzlich geht die Löschung vor. Das heißt, wenn eure Daten sowieso nicht gespeichert werden dürfen, zum Beispiel wenn eure Anrede gespeichert wird, was grundsätzlich nicht der Fall ist, dann muss die Anrede natürlich gelöscht werden und muss nicht korrigiert werden. Die Berichtigung muss wie alle Rechte unverzüglich erfüllt werden und wie auch beim Löschrecht müssen Dritte über die korrigierten Daten informiert werden. Es gibt ein paar typische Beispiele hierfür. Es gibt immer wieder diese Websites, die aus irgendwelchen öffentlichen Quellen versuchen, Personenprofile zusammenzuklauben. Und da ist dann meistens irgendein veralteter Blödsinn drin, irgendwelche alten Jobs oder ähnliches. In dem Fall könnt ihr sagen, bitte korrigiert das mal. Ein sehr, sehr relevanter Fall war in den letzten Jahren nach dem TSG und jetzt nach dem Selbstbestimmungsgesetz. Das sind nämlich die Änderungen des Namens- und Geschlechtseintrages. Ich könnte darüber persönlich jetzt auch einen tatsächlich abendfüllenden Vortrag machen. Ich habe auch 5 Monate Odyssee damit durchgehabt, meine Daten zu korrigieren bei Behörden und bei Unternehmen. Wenn ihr daran Interesse habt, wir können auch gerne ein Meetup machen, schreibt mich an, ich habe da sehr viel zu berichten. Ich muss nur leider wegen der Zeit das etwas überspringen jetzt. Und dann sind wir wieder bei der KI angelandet. Ich habe euch einen Artikel mitgebracht von der österreichischen Datenschutzbehörde Neub. Da wurde eine Person mal ganz kurz zum Kindermörder gemacht. Und da sehen wir jetzt wieder, dass die DSGVO von 2016 so ein bisschen an ihre Grenzen stößt. Denn wie korrigiert man ein KI-Modell? An welcher Stelle korrigiert man ein KI-Modell? Und es gibt zu diesen Fällen tatsächlich noch keine gesicherte Rechtsprechung. Die Neub hat jetzt im März, war es genau, eine Beschwerde eingereicht. Und ich hoffe sehr stark, dass wir in den nächsten 1 bis 3 Jahren auch gesicherte Rechtsprechung haben, wie wir mit solchen Fällen, wo über uns, über euch halluziniert wird, von einer KI umgehen können. Momentan, ich habe leider auch für euch keine Antworten. Es ist momentan ein offenes Feld. Das nächste Recht, habe ich schon etwas erwähnt beim Löschrecht. Wenn eure Daten nicht gelöscht werden dürfen, zum Beispiel weil sie noch aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, gibt es das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Einschränkung heißt also, die Daten dürfen nicht gelöscht werden, zum Beispiel aus rechtlichen Gründen oder weil sie denken, ihr verklagt sie am Ende noch ein bisschen und deswegen behalten wir sie noch ein paar Jahre. Wenn das gemacht wird, dann dürfen die Daten aber tatsächlich auch nur gespeichert werden. Sie dürfen nicht für andere Sachen verwendet werden. Also ein Unternehmen kann nicht auf euch zukommen und sagen, ja gut, ich speichere die Daten noch 8 Jahre jetzt wegen Steuergründen, dann kann ich dir jetzt noch 8 Jahre ein Newsletter schicken. Nein, die Daten sind dann wirklich eingeschränkt auf diesen Speichergrund für die Steuerdaten. Und solange ihr nicht nochmal zusätzlich einwilligt danach, sind die Daten auch nur wirklich dafür aufzubewahren. In der Praxis ist es ein relativ nachrangiges Recht. Ich würde euch empfehlen, grundsätzlich immer Löschansprüche zu stellen, aber der Vollständigkeit halber will ich das auf jeden Fall erwähnen. Falls einmal ein Verantwortlicher euch sagt, nein, die Daten löschen wir nicht, sondern wir schränken sie nur ein, dann wisst ihr Bescheid, was das heißt. Als nächstes kommen wir auch zu einem relativ nachrangigen Recht, was ich ein bisschen schade finde, dem Recht auf Datenübertragbarkeit. Datenübertragbarkeit heißt, dass ihr das Recht habt, von einem Service zum anderen umzuziehen. Sinn und Zweck davon ist, dass der sogenannte Login-Effekt, also dass ihr bei einem bestimmten Vendor festhängt, abgeschafft werden soll. Also zum Beispiel, was ihr jetzt von Dropbox in euren eigenen Nextcloud umzieht. Ihr habt, theoretisch sage ich jetzt, komme gleich dazu warum, das Recht, alle eure Daten in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format zu bekommen. Und der Verantwortliche darf euch auch nicht behindern daran, diese Daten dann auf euren neuen Service umzuziehen. Ihr habt theoretisch sogar das Recht, dass ihr dem alten Service sagt, kontaktiert direkt den neuen Service und bringt dort alle eure Daten hin. Ich sage theoretisch, weil sowohl der alte Service als auch der neue Service werden es euch ablehnen, einfach mit dem Argument, dass die Datenbankstrukturen unterschiedlich sind und das natürlich nicht funktioniert. Im Zweifel wird es bei euch selber hängen bleiben, aber holt euch die Daten wenigstens mit dem Recht auf Datenübertragbarkeit raus, dann könnt ihr mit dem neuen Service umziehen. Hier habe ich auch einen Praxisfall selber gehabt. Und zwar habe ich in der Vergangenheit den Fehler gemacht, den Microsoft Authenticator zu benutzen. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem Smartphone noch 20, 30 Accounts, die dort gespeichert sind. Und wie ihr das vielleicht kennt, wie ihr das vielleicht wisst, die Secrets sind so nicht einfach umziehbar, wenn man sie vorher nicht gespeichert hat. Das heißt, da hängt ihr dann eben drin. Ich habe dann tatsächlich einen Antrag auf Datenübertragung gestellt bei Microsoft und habe die Antwort bekommen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken können 2FA-Daten nicht exportiert werden. Die Bereitstellung dieser Daten in einem portierbaren Format erhöht das Risiko, dass ein Konto von böswilligen Akteuren kompromittiert werden könnte. Ja, theoretisch richtig. Aber A, darf Microsoft mein Recht auf Datenübertragung nicht ablehnen und B, müssen sie dann einfach geeignete Maßnahmen treffen, zum Beispiel durch Verschlüsselung oder durch Identifizierung von mir, dass nur ich diese Daten bekomme. Ich bin gerade dabei, eine Beschwerde gegen Microsoft vorzubereiten und die Daten dazu zu befreien, weil ich glaube, dieser Login-Effekt ist gerade bei 2FA-Daten, die uns dann auf einer App und einem System festhalten, sehr, sehr wichtig. Damit sind wir jetzt mit den Rechten an sich durch. Jetzt kommen wir zur Geltendmachung an sich. Wie setzt ihr eure Rechte durch? Also, die Verarbeiter müssen euch so gut wie möglich unterstützen, wie es geht. Das heißt, ihr müsst eure Mitteilungen in transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form bekommen. Ihr dürft zum Beispiel jetzt nicht auf irgendwelche komplizierten Ticketsysteme verwiesen werden, sondern wenn ihr Spaß haben wollt, sendet mal euren Auskunftsanspruch per WhatsApp an deren WhatsApp-Kontakt. Das müssen sie beantworten. Also, das, ja gut, ihr kriegt wahrscheinlich keine Antwort, aber theoretisch könnt ihr den dann mit der Beschwerde stellen, wenn sie nicht antworten darauf. Ich habe euch noch ein schönes Zitat aus dem Gesetz selber mitgebracht. Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Ja, die DSGVO beruht so ein bisschen auf dem Bundesdatenschutzgesetz. Ich glaube, da ist so ein bisschen Deutschland ins Gesetz reingekommen, aber nein, Spaß beiseite, ihr habt ein Wahlrecht. Also ihr könnt selber auswählen, ob ihr eure Daten in einem elektronischen, strukturierten Format haben wollt oder schriftlich, falls euch das Sinn ergibt. Könnt ihr euch auswählen. Ich habe euch schon gesagt, die Ausübung der Rechte ist zu erleichtern. Das heißt, ihr dürft nicht auf irgendwelche Spezialsysteme verwiesen werden. Und alle Ansprüche, egal welches Recht ihr geltend macht, müssen unverzüglich allerspätestens innerhalb eines Monats geltend gemacht werden. Die Frist kann auf bis zu 2 weitere Monate verlängert werden, wenn der Fall komplex ist. Aber ich kann euch aus 9 Jahren Praxis sagen, bei mir ist das ein einziges Mal vorgekommen. Also wenn euch ein Unternehmen nach einem Monat sagt, wir brauchen länger, weil es komplex ist, dann werdet hellhörig und fragt mal bei der Aufsichtsbehörde nach, wie die das sehen. Genau. Grundsätzlich sind alle eure Rechte, die ihr habt, unentgeltlich. Das heißt, ihr kriegt auch eine vollständige Datenkopie ohne weitere Kosten. Ausnahme ist, wenn ihr exzessive Anträge stellt. Das hängt jetzt vom Einzelfall ab, aber grundsätzlich sagt man so, je nach Tatbestand, einmal pro Jahr oder einmal pro Quartal könnt ihr eure gesamten Daten kostenlos anfordern. Wenn ihr es öfters macht, könnte es sein, dass ihr eine Rechnung bekommt. Bei begründeten Zweifeln an eurer Identität kann theoretisch der Verantwortliche einen Ausweis von euch verlangen. Der muss ja sicherstellen, dass die Daten nicht an unbefugte Dritte gehen. Allerdings dürfen auch hier, wie gesagt, eben nicht die Ausübung der betroffenen Rechte zu schwer gemacht werden. Die Rechtsprechung sagt, wenn ihr den Antrag stellt von derselben E-Mail-Adresse, mit der ihr euch registriert habt, das reicht aus. Dann müsst ihr eine Antwort bekommen und müsst keine Ausgleichskopie senden. Ausnahmen könnten sein, wenn ihr eine andere E-Mail-Adresse verwendet oder zum Beispiel, wenn es um sensitive Gesundheitsdaten oder Bankdaten geht. Da kann es sein, dass ihr dann mal eine Kopie senden müsst. Und die Person kann sich natürlich weigern, wenn ihr nicht identifizierbar seid. Das hatte ich letztens den Fall. Ihr erinnert euch vielleicht an die Data Broker Files. Da hatte ich dann tatsächlich einmal bei Xander angefragt, dem Werbenetzwerk von Microsoft. Und weil ich meine Ad-ID deaktiviert habe, konnte ich natürlich nicht sagen, unter welcher internen ID die mich gespeichert haben. Das heißt, wenn ihr selber nicht wisst, unter welcher ID ihr gespeichert seid, dann läuft es eigentlich ins Leere raus. Jetzt gehen wir mal in die Praxis rein. Ich habe euch jetzt sehr viele Rechte und sehr viele Geltungsmachungsfakten genannt. Und jetzt nehmen wir mal einen Praxisfall. Ich war letztens mit einer Bekannten in einer Waschanlage und vorne am Eingang war ein großer QR-Code, der gesagt hat, hier schnell per Apple Pay zahlen. Habe ich gemacht, fand ich toll. Ich habe auch meistens kein Bargeld mit. Ob das jetzt wirklich datenschutzrechtlich so toll war, ist eine andere Frage natürlich. Einen Tag später habe ich eine E-Mail bekommen. Sei beim letzten Heimspiel der Saison live dabei, Fußballmannschaft 1 gegen Fußballmannschaft 2 in irgendeinem Stadion, wo schwitzende Männer schreiend auf den Ball kicken. I don't know. Ich würde jetzt mal behaupten, das hat mit einer Autowäsche wenig zu tun. Und jetzt stelle ich euch die Frage, was mache ich jetzt? Welches Recht ist jetzt das Richtige? Ich gucke jetzt ans Ende der E-Mail, vielleicht habe ich da einen Hinweis, wo das herkommt. Du hast diese E-Mail erhalten, da wir uns verpflichtet haben, die Erinnerung in Kundenkommunikation zu senden. Wow, danke schön, das ist lieb von euch, aber was machen wir jetzt? Machen wir jetzt ein Löschgesuch? Machen wir jetzt einen Widerspruch? Machen wir jetzt einen Widerruf? Tja, ich gebe euch einen Tipp. Ihr macht einfach alles. Also erstmal könnt ihr, wenn ihr wollt, da habt ihr immer das Recht dazu, eine Auskunft fordern. Und danach könnt ihr diese, ich nenne es jetzt mal nukleare Option machen. Ich lese es mit euch vor. Bitte löschen Sie sämtliche mich betroffenen personenbezogenen Daten, die Sie mit mir verknüpfen können. Ich widerrufe hiermit die Einwilligung. Ich lege Widerspruch ein. Und sagen Sie auch Empfängern Bescheid, dass ich diesen Anspruch gestellt habe. Damit habt ihr alles abgedeckt. Ihr habt ein Löschgesuch, ihr habt einen Widerruf, einen Widerspruch. Und bei Dritten wird es auch gelöscht. Natürlich wird es dann so sein, dass einige Bearbeiter sagen, ja gut, eine Einwilligung habe ich nicht, ich habe die Daten nur gelöscht, aber dann habt ihr trotzdem eure Ziele erreicht. Das ist also redundant und für die meisten Fälle geeignet, dass ihr eure Daten dann bei dem Verarbeiter raus habt. Sollte etwas nicht funktionieren, das ist die Frage, was machen wir Deutsche am liebsten? Wir beschweren uns. Das Beschwerderecht... Ja, die Leute haben gesagt, macht mir Bilder, das habt ihr jetzt davon. das Beschwerderecht ist nicht nur beschränkt darauf, dass eure betroffenen Rechte nicht eingehalten werden, sondern es reicht schon aus, dass gegen irgendein Tatbestand der DSGVO verstoßen worden ist. Und es reicht aus, wenn ihr das Gefühl habt, dass gegen die DSGVO verstoßen worden ist. Ihr müsst vorher nicht zum Anwalt laufen und das überprüfen. Nein, ihr könnt direkt hinschreiben. Die Anforderungen sind gering. Im Schrems I-Urteil, was damals gegen das Safe Harbor-Abkommen ging mit den USA, da hat es genügt, dass es ausreicht, dass Daten in die USA übermittelt werden könnten. Also wenn ihr davon ausgeht, da könnte etwas nicht stimmen, dann stellt eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Da müsst ihr nicht in die juristische Prüfung einsteigen. Macht's einfach. Und die Beschwerde darf nicht offensichtlich exzessiv sein. An dem Zeitpunkt Grüße raus an die österreichische Datenschutzbehörde. Die hat nämlich tatsächlich Beschwerden eines Betroffenen abgelehnt als exzessiv, weil er es gewagt hat, in einem Jahr, ich glaube, es waren mehrere Dutzend Beschwerden zu stellen. Da hat der EuGH dann der Behörde auf die Finger gehauen und gesagt, ja, was kann er denn dafür, wenn so viele Unternehmen gegen den Datenschutz verstoßen? Die müsst ihr alle behandeln, die Beschwerden. Die hohe Anzahl alleine reicht nicht aus. Also haltet euch nicht zurück. Theoretisch, also Moment, erstmal der Punkt, genau. Also ihr könnt gleichzeitig auch klagen. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn ihr Daten schnell weghaben wollt. Und theoretisch erlaubt die DSGVO auch Verbandsbeschwerden. Das heißt also, dass ein Verband für mehrere Personen eure Rechte ausübt. Ja, Deutschland, guess what, hat das natürlich nicht umgesetzt. War freiwillig. Hier noch ein paar andere Beispiele neben betroffenen Rechten, wo ihr vielleicht eine Beschwerde überlegen wollt. Zum Beispiel hier ein Cookie-Banner. Da fehlt ein Ablehnen-Button auf der ersten Ebene. Oder hier ein implizites Cookie-Banner. Wenn du die Seite weiter besuchst, stimmst du mit der Verwendung zu. Nein, das geht nicht nach der DSGVO. Das ist rechtswidrig. Oder ihr bestellt was bei PayPal und was haben wir hier? Okay, die Marketing-E-Mails sind ausgewählt und mein Konto wird auch automatisch geöffnet. Da wurde mal ganz kurz ein Opt-in zu einem Opt-out gemacht. Oder, das hat sich extrem verdoppelt und verdreifacht in meinem E-Mail-Account, Zufriedenheitsumfragen. Nach meiner Ansicht und nach auch der Ansicht vieler Gerichte sind solche Zufriedenheitsumfragen nur nach ausdrücklicher vorheriger Einwilligung erlaubt. Ich würde dazu raten, wenn euch das nervt, fragt mal nach der Rechtsgrundlage beim Verarbeiter, warum ihr das bekommt. Und hier noch ein etwas unschöneres Beispiel, auch aus meiner Praxis, von einem magentafarbenen Shop, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, habe ich eine Powerbank bestellt. Und was haben wir hier? Wir haben ein Anredefeld, eins als Pflichtfeld, und dann kann ich auswählen zwischen Frau und Herr. Da haben wir jetzt nicht nur einen Datenschutzfall, da haben wir jetzt möglicherweise auch einen Fall mit einem Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Der EuGH hat ja letztens entschieden, dass eine Anrede als Pflichtfeld bei Warenkäufen, in dem Fall waren es, glaube ich, Zugticketkäufe, nicht erforderlich sind. Das heißt, solche Pflichtfelder dürften an sich eigentlich gar nicht mehr existieren. Falls ihr davon betroffen seid, ich würde auf jeden Fall eine Anfrage dafür stellen und eine Beschwerde einreichen. Beschwerden können auch relativ einfach eingereicht werden. Das könnt ihr bei der Landesbehörde eures Landes machen, wo ihr sitzt. Oder ihr könnt auch zur Landesdatenschutzbehörde gehen, des Bundeslandes, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Könnt ihr euch frei auswählen. Die Beschwerden werden im Zweifel dann auch intern weitergereicht. Zum Ende ganz kurz zum Thema Schadensersatz. Da muss ich leider eure Erwartungen etwas zurückschrauben. Aber stellt euch mal folgenden Fall vor. Ihr wacht eines Morgens auf und kriegt eine E-Mail von Heffer Pound, dass eure Daten in zwei Sätzen gefunden wurden. Das ist ein echter Screenshot. Wer es nicht kennt, Pete Hegseth ist der Verteidigungsminister der USA. Der hat es tatsächlich geschafft, in mehreren Leaks aufzutauchen, weil er seine Passwörter mehrmals verwendet hat. Gute Idee. Warum erwähne ich das? Auch abgesehen davon, dass ich es lustig finde. Schadensersatzanspruch. Gibt es dann, wenn ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegt und euch dadurch ein Schaden entsteht? Entweder materiell oder immateriell. Materiell heißt, dass der Schaden tatsächlich in der echten Welt irgendeinen Schaden erzeugt hat. Das ist bei der DSGVO eher selten. Also sowas wie, meine Daten wurden missbraucht und deswegen ist mein Computer explodiert, kommt jetzt eher selten vor. Aber immaterieller Schaden ist tatsächlich sehr denkbar. Stellt euch vor, Gesundheitsdaten erscheinen im Netz und plötzlich kriegt ihr irgendwelche windigen Medikamentswerbungen. Das ist immaterieller Schaden. Oder zum Beispiel, ihr kommt in eine Gefährdungssituation. Ihr seid politisch exponiert, eure privaten Adressdaten landen im Netz und plötzlich habt ihr Bedrohungsschreiben im Briefkasten. In dem Fall könnt ihr einen Schadensersatzanspruch prüfen lassen. Würde ich tatsächlich eher mit Rechtsbeteiligung machen, weil das ist etwas komplizierter. Grundsätzlich ist die Haftung verschuldensunabhängig. Das heißt, im deutschen Recht gilt normalerweise, dass der Schädiger objektiv zurechenbar einen Fehler gemacht hat, den er auch persönlich zu vertreten hat. Also, dass er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. In der DSGVO ist das nicht der Fall. Da reicht es aus, dass euch durch diese nicht konforme Verarbeitung einen Schaden entstanden hat. Das reicht aus. Der Schaden ist allerdings relativ hochgeschraubt. Er muss dargelegt werden und er muss spürbar erlitten worden sein. Ein einzelner Verstoß gegen Betroffenenrechte reicht dafür einen Schadensersatz nicht aus. Und die Gerichte streiten sich hin und her, reicht es aus, wenn ihr auf Heffer bin Pound steht? Das eine Gericht, LG Mannheim, hat gesagt, ja klar, das BSI verlinkt ja selber auf diese Webseite. Das ist eine reputable Quelle. Das OLG Schleswig hat daraufhin gesagt, nö, das BSI schreibt ja selber darauf, dass die Qualität und Aktualität der Daten keine Aussagen hat. Das Problem ist also, wenn euch das Unternehmen selber nicht gesagt hat, ja, hallo, eure Adresse, euer Passwort, eure E-Mail sind verloren gegangen, dann steht ihr so ein bisschen auf weiter Flur und müsst irgendwie nachweisen, dass diese Daten tatsächlich aus diesem Leak kommen. Da seid ihr jetzt so ein bisschen an die Verantwortlichen gekettet. Ich finde das keine gute Lösung und meiner Meinung nach ist das ein guter erster Anscheinsbeweis, dass ihr in dieser Datenbank seid, denn von euch kann ja jetzt nicht verlangt werden, dass ihr privat in die Leak-Foren geht und schaut, ob ihr in dem Leak drin seid. Ich finde das sehr, sehr schade, dass einige Gerichte sagen, das reicht nicht aus. Reicht es auf jeden Fall mit ein, wenn ihr seht, dass ihr in solchen Datenbanken drin seid, aber macht euch gefasst, dass möglicherweise Gerichte nachfragen, ob ihr noch weitere Nachweise habt. Negative Gefühle oder Ängste reichen grundsätzlich nicht aus. Es gab da einige Fälle, die sind dann auch hoch bis zum BGH gegangen. Da ging es dann um Scraping-Vorfälle, als Daten von Facebook genommen wurden. Ich glaube, meistens auch aus öffentlichen Quellen. Und da wurde gesagt, nein, das ist kein konkreter Missbrauch. Da müssen tatsächlich spürbare negative Folgen vorliegen, damit ihr ein Recht auf Schadensersatz habt. Das wurde auch dann vom OLG Dresden und OLG Nürnberg entsprechend bestätigt. Also, was ich euch mit diesem Abschnitt sagen möchte, ist, ihr habt ein Recht auf Schadensersatz, allerdings müsst ihr euch tatsächlich dann auch ein ernstzunehmender Schaden, ein konkreter Missbrauch oder spürbare negative Folgen geschehen sein. Abschließend, wo ich jetzt nochmal das Thema Leaks erwähnt habe, nochmal ganz kurz ein kleiner Ausflug hier. Normalerweise würde jetzt ich oder eine Person, die sich damit vielleicht etwas besser auskennt, euch etwas zu Responsible Disclosure erzählen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Vielleicht sagt euch der Name Modern Solution etwas. Wir haben in Deutschland immer noch leider den Hackerparagraphen. Und wir haben immer noch die Gefahr, dass gegen euch zusätzlich neben Strafanzeigen auch Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden, wenn ihr euch bei dem Unternehmen meldet. Wenn ihr jetzt nicht persönlich Kantorkel oder Lilith heißt, lasst das bitte. Und meldet euch an diese Adressen. Der CCC bietet ein Disclosure-Programm an, das überprüft, ob es diese Daten anonym weiterleiten kann und so die Unternehmen über die Sicherheitsvorfälle informieren kann. Damit seid ihr auf der sicheren Seite und hoffentlich dann auch von Strafanzeigen geschützt. Zum absoluten Abschluss noch zwei kleine Tools für den Alltag. Übrigens nebenbei, ich werde die gesamte Präsentation, weil ich weiß, ich habe jetzt sehr viele Sachen in sehr kurzer Zeit erzählt, ich werde das später in Pre-Talks hochladen, da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ein Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist datenanfragen.de. Das finde ich sehr nett. Das ist so eine Art Baukastensystem. Da könnt ihr erst sagen, okay, ich möchte eine Auskunft machen, dann tragt ihr eure Namen ein und daraus wird für euch dann eine Anfrage gearbeitet und die könnt ihr per E-Mail versenden. Und das Schöne ist, dieses System macht das nicht über irgendeinen internen Mailserver von datenanfragen.de, sondern nein, wenn ihr auf E-Mail senden klickt, dann öffnet sich euer eigenes E-Mail-Programm. Die Daten werden dort nicht gespeichert, das heißt, ihr habt da nicht zwei potenzielle Leaks, sondern die Daten werden nur für die Generierung verwendet und danach verworfen. Finde ich ein schönes System, da findet ihr ein paar schöne Musteranfragen. Die könnt ihr natürlich dann entsprechend editieren mit dem Wissen, was ihr jetzt heute mitgebracht habt, aber das ist ein schöner Startpunkt, finde ich. Und zweitens, die Verbraucherzentrale NRW hat einige sehr schöne Vorlagen für alle eure betroffenen Rechte gemacht. Hier könnt ihr Musterformulare runterladen, die euch helfen, entsprechende Schreiben oder E-Mails zu formulieren. So, das war jetzt sehr, sehr viel Stoff. Was ich jetzt hoffe, was mein Ziel war heute, dass ihr hoffentlich gelernt habt, gegen diese, das wurde ja auch schon vom Harold sehr schön gesagt, eingangs aus meiner Sicht auch aus dem Ruder gelaufenen Datenmissbräuche, mehr tätig zu werden. Ich habe das Gefühl, dass mehr von uns mehr auf ihre Rechte hinweisen müssen und im Zweifel auch vielleicht auch mehr Beschwerden stellen müssen, wenn es denn angemessen ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit euch da so eine kleine Armee vielleicht geschaffen habe, die das machen kann. Das heißt, wenn ihr selber betroffen seid, wisst ihr jetzt, was ihr machen könnt. Und vielleicht gibt es auch einen Austausch, vielleicht können wir auch noch eine kleine Gruppe machen, dazu einen Workshop, wenn ihr Lust habt. Aber bitte kämpft für eure Rechte Und wenn ihr sowas mitbekommt, dann seid laut, postet darüber im Fediverse, was ein Unternehmen X gemacht hat. Vielleicht finden sich dann weitere Betroffene. Und wenn ihr das selber nicht könnt, weil ihr vielleicht keine Zeit dafür gerade habt, wenn ihr ein paar Cent übrig habt, spendet auch gerne an Organisationen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt die österreichische Neub aufgeführt unter Max Schrems, die Gesellschaft für Freiheitsrechte oder Epicenter Works aus Österreich. Gibt natürlich viele weitere. Sucht euch ein paar schöne aus und unterstützt die, denn die sind für uns tatsächlich Gold wert, finde ich. Ja, und jetzt haben wir noch die SZ. Was machen wir jetzt mit der? Es sind jetzt mittlerweile, ich glaube, 4 Monate vergangen. Auf meine 2 Anfragen gab es keine Antwort. Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, ich probiere es noch ein letztes Mal. Vielleicht habe ich die falsche Sprache verwendet. Vielleicht muss ich so ein bisschen auf deren Niveau runterkommen. Ich probiere es nochmal mit dieser E-Mail hier. Letzte Chance. Auskunftslösch und Sperrgesuch. Vielleicht klappt es damit. Dankeschön.
Liebe Randos, wow, sehr schöner Vortrag. Vielen Dank dafür. Ihr kennt meinen Spruch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt. Hoch mit den Händen.
Erstmal vielen Dank für einen sehr informativen Vortrag. Danke. Mir hat irgendein Dienstleistungsanbieter irgendwann mal plötzlich einen Account gesperrt. Und als ich dann nachgefragt habe, warum ist der gesperrt worden, war dann die vage Antwort irgendwie geschäftliche Gründe, irgendwas Vages von wegen möglichem Betrug, keine Ahnung. Ich habe die nicht betrogen, ich weiß nicht, was die da meinen. Und da war meine Frage, das kann ja nicht mit der DSGVO konform sein. Hm. Die müsste man doch eigentlich Auskunft geben, warum sie den Account gesperrt haben.
Es könnte möglicherweise tatsächlich unter Geschäftsgeheimnisse fallen. Also bei Accountsperrungen würde ich grundsätzlich raten, den zivilrechtlichen Weg zu gehen. Das heißt, ich vermute, dass Auskunftsanfragen tatsächlich dann wegen Geschäftsgeheimnissen abgelehnt werden. Du allerdings eine einstweilige Anordnung einreichen kannst, dass diese Accountsperre aufzuheben ist. Denn dann müssen sie vor Gericht im Zivilrechtsstreit darlegen, aus welchen Gründen diese Sperre erfolgt ist. Das ist dann leider wahrscheinlich dann vor Gericht und mit Anwalt auch mit Kosten verbunden, aber ich glaube, der zivilrechtliche Weg ist da geeigneter als die datenschutzbetroffenen Rechte. Leider.
Ich danke auch ganz herzlich für den Vortrag. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Kontakt an die Unternehmen. Mhm. Ich hatte es jetzt schon 2 Mal und 1 Mal ganz besonders in diesem Kontext Datenschutz, dass ich mich durch Webformulare geklickt habe, die Optionen hatten, die nicht für mich passen. Mhm. Und es war bei Uber, bin ich dann irgendwann ins Freitextfeld gekommen und habe dort die Datenabfrage.de Löschanfrage reingepastet und habe dann auch E-Mails gekriegt, ich soll ja nochmal da klicken und nochmal da klicken und wenn ich mich nicht einloggen kann, am besten da. Mhm. Man konnte mit E-Mail antworten. Ich habe gesagt, die sollen bitte meine ursprüngliche Anfrage vollumfänglich beantworten und bin mir jetzt unsicher, was ich machen würde, wenn gerade nichts kommt. Oder wie erreiche ich Unternehmen, die es wirklich schwer machen, die auf E-Mails nicht antworten, wie du das mit der SZ vielleicht hattest?
Ja, genau. Also das ist genau das, was ich bei der Geldmachung gesagt habe. Die Unternehmen müssen euch eine leicht zugängliche Form geben und sie müssen euch die Ausübung eurer Rechte erleichtern. Das heißt, du kannst nicht darauf verwiesen werden, dass das Kontaktformular X benutzt wird oder dass du diese und diese Information einreichst, wenn, egal in welcher Form, elektronisch, schriftlich, Brieftaube, was auch immer, die Information an dieses Unternehmen geht, dann beginnt ab Erhalt dieses Gesuches die Frist von 1 Monat zu laufen. Wenn das Unternehmen weiter nach 1 Monat nicht darauf reagiert hat, reich eine Beschwerde ein. Dann wird dir die Datenschutzbehörde helfen.
Ich kenne es aus Unternehmenssicht, dass man beim Double Opt-in ja speichert, wann Consent gegeben wurde, worüber etc. Habe ich als Verbraucher auch das Recht, entsprechend das zu erfahren, vor allem im Kontext auf, ich werde kontaktiert, ich werde angerufen, ja, wollen Sie nicht hier das und das kaufen? Und ich frage Leute, wo haben Sie meine private E-Mail, Telefonnummer etc. Und das so, naja, ach, weiß ich jetzt auch nicht, Backoffice. Hat man da ein Anrecht drauf zu erfahren, woher die Leute die eigenen Daten haben?
Absolut. Also 2 Sachen. Du hast sowohl das Recht, die Quelle der Daten zu erfahren, wenn die nicht direkt vom Verantwortlichen erhoben worden sind. Und Quelle heißt nicht, wir haben es von mehreren Adressländern erfahren, sondern das heißt, du hast es vom Adressländer XY bekommen. Das muss dir gesagt werden. Und zweitens zum Double Opt-in, das ist sehr gut und sehr wichtig, dass das gespeichert wird, denn im Zweifel, und das habe ich dann auch schon öfters gefragt, weisen Sie mir noch bitte nach, wann habe ich diese Einwilligung erteilt? Und dann möchte ich tatsächlich auch die Auskunft bekommen, ja, Sie haben am 6. Mai um 20 Uhr auf diesen Link geklickt, das haben wir gespeichert, das müssen Sie speichern. Und das ist ein personenbezogenes Datum und damit hast du auch wieder Anspruch darauf, diese Auskunft zu bekommen. Also ja zu beiden.
Dürfte man quasi dann seine Datenschutzverstöße auch in die Gegenseite auch automatisieren? Also mal angenommen, man hätte einen Schwarm an E-Mail-Adressen, wenn sie in irgendeinem Leak auftauchen, automatisch an die Adressen dann ein Löschungsgesuch schreiben, einfach den Kram in die Gegenrichtung auch automatisieren zum Beispiel, weil das erfordert ja jetzt von der Firma quasi mehr oder weniger, sie automatisieren ihren Service ja wahrscheinlich auch auf irgendeine Weise. Und wir als einzelne Konsumer sind ja meistens zumindest nicht in der Lage, dagegen so vorzugehen. Mhm. Oder automatisiert laufen ja auch Verstöße dann dementsprechend.
Ja, also die Anfragen können grundsätzlich nur dann abgelehnt werden, wenn sie offensichtlich unbegründet oder exzessiv sind. Das heißt, du kannst jetzt natürlich nicht an jedes Unternehmen in Deutschland oder in irgendeinem Land eine Löschanfrage stellen. Was ich aber als komplett angemessen sehe, wenn du zum Beispiel in irgendeinem großen Werbenetzwerk gelandet bist und nicht mehr rausfinden kannst, welche von diesen 20 Tochterunternehmen hat jetzt deine Daten alle verarbeitet, dann klar, automatisiere das, das ergibt Sinn. Solange das jetzt nicht komplett zufällig ist und du nachweisen kannst, warum du es gemacht hast, ist das möglich.
Wie realistisch sind die Chancen, irgendwie Rechte durchzusetzen gegen, also in dem Fall nicht ein Unternehmen, sondern so ein Non-Profit in anderen außerhalb der EU? Ich bin da so bezogen auf eine Freizeitaktivität, sage ich jetzt einfach mal. Und die haben schon Organisationsstrukturen auch in Deutschland, überhaupt in Europa. Und ja, gilt ja Marktortsprinzip. Und sagen halt zum Beispiel, ja, wir haben berechtigtes Interesse, alle unsere Daten in Amerika zu speichern, weil da halt unsere Server stehen und keine Ahnung, du hast ja eingewilligt, dass du Newsletter haben willst und deswegen packen wir da auch Tracking-Links rein, ob man auf die Links geklickt hat und so Sachen. Und ich kann dann halt zu meiner bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörde gehen, aber wie viel können die dann durchsetzen? Mhm.
Also grundsätzlich dürfen zum aktuellen Zeitpunkt wieder Daten in den USA gespeichert werden. Ich erwarte da momentan ein Schrems III-Urteil, relativ kürzlich. Zweierlei. Also einmal wird tatsächlich entweder die Behörde in deinem Land oder in einem EU-Staat tätig. Bei US-Unternehmen ist es dann wieder etwas schwieriger. Die fallen ja dann unter das aktuelle Privacy-Shield-Abkommen. Unternehmen außerhalb der EU sind eigentlich nach der DSGVO verpflichtet, eine Vertretungsperson innerhalb der EU zu benennen. So kleinere Unternehmen haben das im Zweifel nicht gemacht. Ne? Das heißt, grundsätzlich hängt es da wahrscheinlich davon ab, wie viel Motivation deine lokale Datenschutzaufsichtsbehörde hat, danach zu haken. Und wenn sie das nicht hat, dann musst du schauen, wie viel Zeit und Geld und Energie da reinstecken möchtest. So leid es mir tut. Aber grundsätzlich wegen der extrem hohen Strafandrohung, und wenn das keine Briefkastenfirma ist, die meisten Unternehmen halten sich dran, wenn es dann etwas heißer wird.
Du hast ja gesagt, wenn man seine Daten in diesen Datenbanken findet, ob man geleakt wurde, kann man auch immer die Quelle angucken. Jetzt wäre meine Frage, hast du selbst schon erlebt, dass du oder jemand, den du kennst, in dieser Datenbank drinsteht und tatsächlich von dem Datenverarbeiter eine E-Mail oder irgendeine Information kommt, hoppala, wir haben deine Daten verloren. Tut uns leid oder sowas in die Richtung. Weil ich habe ganz häufig den Fall, dass ich mich finde und dann das nicht kriege.
Das kann ich bestätigen. Also ich bin mit vielen alten E-Mail-Adressen, meine neuen sind Gott sei Dank noch draußen, es ist nur eine Frage der Zeit, aber ich würde sagen, ich war in 6, 7, 8 Leaks und wenn ich an die Zeit zurückdenke, wurde ich glaube ich in 2 Fällen oder 3 Fällen benachrichtigt. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie möchtest du wirklich nachweisen, dass du entsprechend betroffen warst, wenn du jetzt zum Beispiel Schadensersatz durchsetzen möchtest. Was du da machen kannst, wenn es tatsächlich ein benanntes Leak ist, also keine Ahnung, da steht dann aus einem LinkedIn-Leak, dann würde ich nochmal bei LinkedIn nachfragen, gab es einen Datenschutzvorfall, bin ich davon betroffen, wenn ja, welche Daten von mir wurden geleakt? Aber ansonsten bist du in dieser Unklarheit, die ich genannt habe, dass eben diese Leak-Datenbank alleine nicht ausreicht, sondern du noch auf das Unternehmen angewiesen bist, dass das Unternehmen dir notfalls dann auch unter Strafandrohung dann bestätigt, dass du betroffen worden bist und du dann deine Rechte dadurch geltend machst. Unbefriedigend, aber so ist es.
Ja. Meine Frage bezieht sich auf das, was du in deinem Vortrag als nukleare Anfrage bezeichnet hast. Ich hatte vor allem anfangs Datenanfragen eher nach und nach gestellt und das frisst natürlich voll viel Zeit. Macht das nicht, also ergibt es nicht total Sinn, immer eine nukleare Anfrage zu stellen, wenn es auch unsere Rechte sind?
Ja, natürlich. Also solange das nicht missbräuchlich ist, finde ich das komplett angemessen. Ich würde halt, wie gesagt, das heißt, deswegen habe ich hier nochmal Schritt 1 angeschrieben, vorher nochmal eine Auskunftsanfrage machen. Weil ansonsten, wenn du das alles in einer E-Mail schreibst, dann stellt sich das Unternehmen möglicherweise blöd und sagt, ja, ich kann dir keine Auskunft geben, weil ich habe deine Daten gerade gelöscht. Deswegen Schritt 1, Schritt 2. Aber ja, ich finde das angemessen, diese Option. Denn du weißt ja in den meisten Fällen nicht, zu welcher Rechtsgrundlage das verarbeitet wird.
Danke für den Talk. Ich hätte eine Frage. Ich habe im Oktober einen Auskunftsgesuch an ein bayerisches Unternehmen geschickt. Die haben das sehr kreativ beantwortet. Mhm. Ich schiebe seitdem so ein bisschen das Artikel 77 Schreiben an die bayerische Behörde von mir her. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Wird da was passieren in Bayern oder?
Ja, Bayern ist Bayern, aber nee, Spaß beiseite. Also die bayerische Landesdatenschutzaufsicht ist auch schon aktiv dabei. Wenn die Monatsfrist abgelaufen ist und deine Anfrage nicht vollständig dem Gesetz nach beantwortet worden ist, füll das Formular aus. Es ist für dich kostenlos, tu es. Ich habe auch schon teilweise etwas traurige Fälle mitbekommen, dass dann irgendwie die Behörde sagt, ja gut, du bist jetzt eine einzelne betroffene Person und wir haben wenig Personal. Grundsätzlich ist es so, dass nach der DSGVO die Behörde bei jedem Verstoß tätig werden muss. Die hat kein Entscheidungsermessen, ob sie das machen möchte. Aber in der Praxis schiebt sie dann oft ein, dass sie sagen muss, wir müssen unser Personal managen und wir haben leider für deinen Fall gerade keine Zeit, tut mir leid. Das habe ich auch schon von einigen Behörden mitbekommen. Das finde ich immer sehr traurig. Deswegen sage ich auch immer, die Personalschlüssel müssen auf Bund- und Länderebene dafür deutlich ausgeweitet werden. Die Behörden sind aus meiner Sicht komplett unterbesetzt. Das ist auch der Grund, warum sehr, sehr wenige Bußgelder verhängt werden in Deutschland. Aber das Recht besteht erstmal und probier es aus. Also wenn es ein großes Unternehmen ist, dann hast du vielleicht gute Chancen, dass sie sagen, gut, das gefällt uns jetzt nicht, da schauen wir mal in EBS nach hinten.
Ja? Jemand hat vorhin gefragt wegen Account gesperrt, was mache ich jetzt? Vielleicht kannst du nochmal deine Hand heben oder so. Vorne war das, ja. Ich habe einen netten Kontakt, der kann sowas per Fax entsperren lassen. Vielleicht wollen wir uns vernetzen.
Ja, in bestimmten sozialen Netzwerken gibt es eine Fax-Option, das kenne ich auch. Aber das ist dann, wie gesagt, keine Datenschutzanfrage, sondern da drohst du dann tatsächlich zivilrechtliche Schritte an. Also vielleicht reicht die Androhung von diesen Schritten schon aus, bevor du zum Anwalt gehst. Guter Tipp. Danke.
Wie funktioniert das dann, das Überprüfen, ob die Daten vernünftig gelöscht haben? Weil diese einfachen Schritte mit dem Einloggen, nur weil zum Beispiel der Einlog-Vorgang nicht mehr funktioniert, kann nicht unbedingt bedeuten, dass diese Daten im Hintergrund gelöscht sind. Und ich kann ja auch nicht irgendwie jetzt alle Suchsysteme, die irgendwie passieren können, noch irgendwie einen Zweitaccount anlegen, um zu gucken, ob ich dann noch einen Vorschlag bekomme. Oder irgendwie, keine Ahnung, die ganzen Metadaten-Server, die nach außen hin sind, scannen oder ähnliche Versuche unternehmen, weil ich dann ja wahrscheinlich schon anders im Knast lande. Wie funktioniert das? Kann ich das dann staatlich fordern, dass ich es überprüfe? Oder?
Also grundsätzlich ist das Unternehmen verpflichtet, wenn du ein Löschgesuch stellst, dass das vollumfänglich ausgeführt wird. Ich habe auch schon aus der Praxis vermehrt mitbekommen, dass Unternehmen selber nicht wissen, wo überall die Daten gespeichert werden. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, im Zweifel liegt es noch auf irgendeinem Mitarbeiter-PC in irgendeiner Offline-Excel-Liste herum und es wird nur im Customer Relations Management gelöscht. Grundsätzlich bist du dem Unternehmen ausgeliefert, dass die ihre Hausaufgaben machen. Und ich habe auch dann schon öfters mitbekommen bei sozialen Medien, dass du dann auf irgendwelchen Bilderservern und Metaservern noch deine ganzen Daten gefunden worden sind und nur der Account gelöscht worden ist. Das reicht natürlich nicht aus. Wenn du dann solche Daten findest, schreib das Unternehmen nochmal an und fordere es auf, deinen Löschauftrag vollumfänglich auszuführen. Aber dafür brauchst du natürlich Indizien, dass irgendwo noch Daten herumfliegen. Und ein Fall, den ich noch erwähnen möchte, ist das Thema Backups. Backup-Systeme in Unternehmen sind ja grundsätzlich relativ komplex und rollierend auf verschiedenen Ebenen. Grundsätzlich ist es dann auch so, dass Unternehmen, wenn sie ein Löschgesuch bekommen, es nur aus ihren Live-Systemen löschen und es dann im Backup-System noch für x Jahre drin ist, weil es dann eben aus diesen einzelnen Backups nicht rausgelöscht werden kann, weil ansonsten die Integrität beschädigt wird. Damit muss man dann auch leben. Aber wenn es noch auf irgendwelchen Live-Systemen liegt und du dich im Internet findest, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann schreib bitte dieses Unternehmen nochmal an, dass sie dein Löschgesuch vollumfänglich bearbeiten sollen oder beschwer dich direkt bei der Datenschutzbehörde.
Ja, ich war das mit dem Account gesperrt und vielleicht möchte ich noch was klarstellen, es war kein soziales Netzwerk, es war ein Dienstleistungsanbieter und ich habe auch kein Interesse weiter was mit dem zu machen, nachdem der so reagiert hat. Also die kriegen kein Geld mehr von mir, ich will den Account nicht notwendigerweise entsperrt haben, daher vielleicht ändert das was, ja. So nach dem Motto, dass ich eigentlich eher wissen will, also nach dem Datenschutz, warum ist es gesperrt worden und welche Daten habt ihr von mir oder welche Daten meint ihr von mir zu haben, dass ihr meint, dass ich vielleicht ein Betrüger sei oder so?
Ja, also was du machen kannst, ist, wo habe ich es denn? Moment, ist das hier? Nein, hier Ausnahmen, genau. Was du machen kannst, ist, dass du das Unternehmen aufforderst, dir einmal darzulegen, warum dein Löschgesuch nicht ausgeführt werden kann. Denn dann müssen sie dir darlegen, aus welchen Gründen, aus zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder aus sonstigem Interesse, dann der Daten nicht gelöscht werden. Und da tatsächlich müssten sie dann, also wenn du kein Interesse mehr an diesem Account hast, dann auch dir explizit sagen, da würde ich auch explizit reinschreiben, sollten sie mein Löschgesuch nicht befolgen, dann geben sie mir bitte gemäß 17 Absatz 3 DSGVO die Begründung, warum deine Daten nicht gelöscht werden. Weil es kann ja dann sein, dass das Unternehmen sagt, wir behalten deine Daten wegen Betrugsverdacht weiterhin 5 Jahre auf. Und dann weißt du Bescheid, warum und könntest dann möglicherweise dann nochmal mit einem, ja, das ist schwer. Also dann kannst du nochmal eine Folgeanfrage stellen, welche Gründe das sind, aber es kann dann wie gesagt sein, dass du dann auch da keine Antwort bekommst und wieder auf dem Zivilrechtsweg landest. Aber probieren kannst du es, klar.
Ich fand den Punkt gerade ganz interessant bezüglich dem Backup. Also sagen wir mal, Worst-Case-Szenario, alles schmiert ab und ich muss einen Snapshot von der Datenbank wiederherstellen, habe jetzt veraltete Daten und dementsprechend natürlich auch die Daten nicht rausgelöscht, die, sagen wir mal, gerade gestern angefordert wurden zu löschen. Ich habe ja auch tendenziell gar keine Aufzeichnung davon, dass das angefordert wurde oder processed wurde, weil ja alles weg ist. Gibt es da irgendwelche Sonderregelungen oder ist das dann einfach so, okay, akzeptiert man irgendwie in der IT-Welt und...
Ja, das kann passieren. Also es kann natürlich sein, dass das Unternehmen irgendwie einen Vollschaden hat, das dann auf den Tag vorher wieder zurückstellt oder auf die Woche davor und alle deine Daten wieder da sind. Sonderregeln gibt es da nicht. Also wenn das Unternehmen von sich aus nicht merkt, ups, ich habe jetzt eine Datenschutzanfrage wieder rückgängig gemacht und nicht von sich aus tätig wird, dann müsstest du tatsächlich nochmal vielleicht schauen nach einem Monat oder so, ob deine Daten wirklich weg sind. Wenn es ein öffentliches System ist, wo du dich einsehen kannst. Wenn das intern wiederhergestellt wird, dann weißt du es im Zweifel natürlich nicht. Aber wenn das Unternehmen dann weiterhin deine Daten verwendet, aber dir die Löschung vorher schon bestätigt hat, dann hast du natürlich eine Grundlage, dann direkt zur Aufsichtsbehörde zu gehen und sagen, hier ist was schiefgelaufen.
Lieber Randos, vielen, vielen Dank für einen wahnsinnig guten Vortrag. Vielen Dank auch, dass du für so viele Fragen hast Antworten geben wollen. Danke dafür. Ja. Danke.